Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Katja Diehl unser Gast. Sie ist Mobilitätsexpertin und Influencerin und hat gerade ein Buch zu ihrem Thema geschrieben. Autokorrektur heißt es. Darin entwirft sie eine Zukunft der Mobilität, mit weniger Autos wohlgemerkt. Sie argumentiert jedoch nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern blickt auf die Menschen und fragt sich, welche Mobilität für uns am besten wäre. Wir sprechen in dieser Folge über das Gute, das uns im Leben widerfährt. Wir sprechen über die Prägung durch die Familie und wie man es schafft, zu sich selbst zu stehen. Selbst wenn man, wie Katja, mit so einigen Trollen und Hate Speech konfrontiert ist. Hallo Katja, schön, dass du Gast in unserem Podcast bist.
Ja, hallo und schönen Dank für die Einladung.
Liebe Katja, bei uns bringt ja jeder Gast drei Gegenstände mit, hinter denen jeweils ein Wert steckt. Jetzt bin ich schon ganz gespannt, was du uns auf deinen Fahrradgepäckträger quasi geschnürt hast.
Also beginnen möchte ich sozusagen mit meinen Wurzeln. Ich halte das, du kannst es jetzt mal sehen in die Kamera. Das ist einmal ein Bild, wo meine Eltern, also meine Mama guckt, mein Papa, glaube ich, ein bisschen verliebt sogar an. Und einmal eins von der gesamten Familie, ich, mein Bruder und meine Eltern. Und ich habe das Buch auch meinen Eltern gewidmet, weil ich denen einfach alles verdanke. Also mein Wertesystem, meine Zugewandtheit anderen Menschen gegenüber, ich glaube auch meine Höflichkeit und vor allen Dingen auch den Willen, was besser zu machen. Meine Mama hat nämlich unter anderem unglaublich viel ehrenamtlich gearbeitet. Also sie ist gelernte Kindergärtnerin, hat dann mit uns Kindern erstmal die Zeit zu Hause verbracht und hat aber eigentlich so eine Art Berufstätigkeit im Ehrenamt auch gefunden und unter anderem die erste AIDS-Hilfe im ländlichen Raum sozusagen mit aufgebaut. Mhm. Meine Eltern wohnen in Lingen, da habe ich auch mein Abitur gemacht. Und als Kind und dann Teenie habe ich das immer nicht so richtig verstanden, warum Mama so viel weg ist. Im Nachhinein habe ich aber hohen Respekt, weil ich halt weiß, wie schwierig das erstens im ländlichen Raum ist, auch mit so Themen umzugehen wie Homosexualität. Als Mama angefangen hat, mit den Menschen das zu machen, da gab es, glaube ich, nur einen Arzt, der HIV-positiv überhaupt behandelt hat. Das war ja in den 90ern alles noch völlig anders, als es heute ist. Und Lingen hat halt auch ein Gefängnis, wo relativ schwere Fälle, sage ich jetzt mal, einsetzen. Da haben sie sich auch immer dafür eingesetzt, dass da zum Beispiel Spritzentauschautomaten reinkommen. Also es wird ja immer so ein bisschen in unserem System, egal wo wir hingucken, so nach dem Motto, wenn wir nicht drüber reden, ist es auch nicht da. Mhm. Aber es gibt halt bestimmte Dinge. Und da, ja, auch wie mein Papa sich so schwulen Leben angenähert hat, erstmal so mit ein paar Vorbehalten, denke ich, die vielleicht auch viele Männer haben, die vielleicht in ihrem Freundeskreis keine schwulen Personen haben. Das war alles irgendwie total schön zu sehen und da ist auf jeden Fall das der erste Gegenstand. Ich habe auch wenn das einige manchmal kitschig finden, die beiden neben meinem Bett tatsächlich stehen mit einem anderen Foto, weil ich da ja total viel Verankerung finde und auch merke, dass die mir unglaublich viel mitgegeben haben.
Das, was du machst, beruflich ist ja auch so ein bisschen, ist nicht Ehrenamt, aber du setzt dich ja auch für was ein, was der Gemeinschaft dienen soll, oder? Mit deiner Fahrradpassion und deinem Buch Autokorrektur. Erzähl mal ein bisschen darüber.
Ja, tatsächlich sprichst du gerade einen sehr spannenden Punkt an, weil das ist auch etwas, das Teil des Online-Hasses leider ist, den ich täglich erfahre. Mir werfen Menschen vor, dass ich mit diesem Weg auch Geld verdienen möchte. Ist vielleicht auch ein bisschen typisch für Frauen, so eine gewisse schambehaftete Beziehung zum Geld lange Zeit gehabt. Also darüber redet man nicht, das hat man, fleißig sein und das zahlt sich aus. Diese ganzen Sprüche, die total toxisch sind und vergiftet. Und so fand ich mich dann halt in einer Konzernkarriere wieder, wo ich auch sechsstellig verdient habe, wo ich Abteilungsleiterin war und wo aber mein Bauch und Herz gesagt haben, alle lesen dich wahrscheinlich erfolgreich, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an, es erfüllt mich nicht. Und dann habe ich ehrenamtlich angefangen, andere Dinge zu tun, habe irgendwann gemerkt, das nimmt einen ganz schön großen Raum ein. Gleichzeitig habe ich mehr Wirksamkeit in diesem ehrenamtlichen Raum als in dem Konzernraum und bin da halt auch raus und habe da jetzt 3,5 Jahre investiert. Das Erste, was ich gemacht habe, war She Drives Mobility, der Podcast der Frauen aus der Branche, an das Mikro geholt hat, damit auch mehr Frauen in unsere Branche der Mobilität endlich kommen. Es gibt nur 8% Frauen in Führung in der Mobilitätsbranche. Es ist männlich dominiert und es arbeiten auch nur 20% Frauen. Und das ist ja nur der erste Schritt zur Diversität, ne? Also das ist ja noch nicht mal Diversität. Und dann habe ich wirklich viel getan, pro bono gearbeitet, viel ehrenamtlich gemacht, den Blog geschrieben, den Podcast gemacht, Keynotes gehalten und so weiter und so fort. Und irgendwie gleich am Anfang hat mir jemand gesagt, der mir wohlgesonnen ist, bevor du nicht ein Buch geschrieben hast, nimmt dich niemand ernst. Das kann ich unterschreiben. Das kann ich unterschreiben, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt eine ganz andere Wahrnehmbarkeit und Sichtbarkeit gewonnen. Und ich habe Anfang 2022 gesagt, ich habe noch nie so krasse Motti gehabt, aber ich mache jetzt eins, nur noch gute Sachen mit guten Leuten machen und von meiner Arbeit sehr gut leben. Und das hat Leute schon so grell gemacht, dass sie gesagt haben, hahaha, jetzt haben wir dich erwischt, du willst da ja doch nur mit Geld machen. Und da merke ich so ein Spannungsfeld, das vielleicht auch nicht nur in Deutschland besteht, gute Sachen und damit Geld verdienen, das hat irgendwas von Ikitibe. Also ich darf gerne in meinem Vorgarten, den ich nicht habe, auf dem Stein sitzen und auf Gras kauen und dem Wetter trotzen, wenn ich da so unterwegs bin. Wenn ich da aber Geld mit verdienen will, dann kriegt das so was Ruchbares. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Aktuelles Beispiel ist gerade so eine kleine Kampagne, die gegen Rittersport zum Beispiel gefahren wird, dass die immer noch mit Russland zusammenarbeiten, kann man kritisieren, aber Rittersport macht in Sachen Schokolade relativ viel richtig, macht viel mit Solarenergie. Also es ist halt, irgendein Tod müssen wir alle sterben. Wir sind in diesem kapitalistischen System und da würde ich lieber die adressieren, die die großen Probleme machen, als die, die damit Geld verdienen, die kleinen Lösungen zu finden. Und das ist etwas, was mich extrem, wie du auch vielleicht merkst, so beschäftigt, weil das macht natürlich was mit mir. Also ich bin ja nicht aus Granit, sondern ich bin ein Mensch, die sich sehr gern auch reflektiert, auch immer wieder nachfragt und auch bei Twitter immer wieder so Fragen stellt. Wie kommt das an? Erreichen euch meine Narrative? Und wer mich seit 3,5 Jahren da verfolgt, merkt ja auch, dass ich da immer wieder was anders mache, dass ich zum Beispiel diese Anfangswut, die ich hatte, als nicht autobesitzende Person in diesem System zu sein und immer Aggression und Gewalt zu erfahren, nicht auf die Autofahrerinnen zu projizieren, sondern auf das System. So ähnlich wie Sexismus nicht das Problem von Frauen ist, sondern das System ist kaputt. Und da habe ich das Gefühl, dass das schon dafür Sorge getragen hat, dass ich als zu wenig radikal betrachtet werde, weil ich auch mit der Autoindustrie spreche. Ohne die ich aber meiner Meinung nach auch nichts erreichen kann. Andererseits gibt es Leute, die dann sagen, ja, du bist aber so krass den Autofahrern gegenüber. Also ein und dieselbe Botschaft wird manchmal so unterschiedlich gelesen. Ich bin aber fest in mir drin. Also ich habe jetzt vor 8 Jahren, würde ich mal sagen, so eine kleine Reise begonnen, auch zu mir selber, was ich eigentlich wirklich, wirklich will, um Friedrich Bergmann mal zu zitieren. Und ich merke, dass solche Tage mir nicht gut tun und dass ich dann auch vielleicht mal früher ins Bett muss. Aber ich stehe am nächsten Morgen wieder auf und bin immer noch da, weil das intrinsisch motiviert ist und das kann mir kein Mensch nehmen.
Und was ist dein Ziel, wenn du sagst, du möchtest ans System ran? Magst du ganz kurz mal zusammenfassen, was so deine Vision ist von der Mobilität der Zukunft? Also wofür kämpfst du?
Tatsächlich ist der zentrale Satz, jede und jeder sollte das Recht darauf haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Das ist nämlich momentan nicht der Fall. Wir haben so viele Autos, weil wir unglaublich viele Abhängigkeiten zum Auto geschaffen haben. Und wenn wir das nicht verändern, verändern wir auch nicht Automobilität. Es braucht deutlich weniger Autos. Wir haben 2021 nochmal 400.000 Autos dazu bekommen. Also wir sind bald 49 Millionen Autos. Und nur um das mal einzusortieren, es gibt 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein. Es gibt 13 Millionen, die noch gar keinen Führerschein machen können. Also 26 Millionen können kein Auto fahren und trotzdem haben wir so viele Autos. Und das ist meiner Meinung nach ein System, was zwei Seiten hat. Einerseits hohe Privilegierung des Autos durch Subventionen, durch umsonst Parken, durch eigene Fahrspuren, wie zum Beispiel die Autobahn. Auf der anderen Seite aber das Abschaffen von Alternativen, unsichere öffentliche Räume. Und da kann ich mich natürlich mit einem Megafon in den Hyde Park stellen und sagen, alle Autos müssen weg, wer Auto fährt, ist doof oder wie auch immer. Werde aber nichts ändern. Und deswegen ist das für mich eine Politik der kleinen Schritte. Einerseits natürlich mit den Menschen, die an den Machthebeln sitzen, zu sprechen, was sie da eigentlich für Narrative benutzen und dass sie faktenmäßig einfach irrelevant sind. Auf der anderen Seite aber die Menschen, die abhängig sind vom Auto und die ganz große Angst haben, dass irgendwas mit dem Auto passiert im Sinne von teurer oder das Privilegien wegfallen, denen zu sagen, es ist nicht gut, dass du so abhängig bist vom Auto. Weil gerade die Pandemie hat uns ja gezeigt, wie schnell wir krank werden können, wie schnell wir den Job verlieren können, weil halt irgendwelche Umstände sich verändern, die wir nicht im Griff haben. Und dass jemand ins Ländliche zieht, auf einen abgelegenen Kotten, denke ich, lässt sich drauf ein, abhängig zu sein, aber dass Menschen in ländlichen Räumen wohnen, wo zum Beispiel Städte mit 60.000 EinwohnerInnen keine Busmobilität haben, keine Bahnmobilität erreichbar ist, das darf nicht sein. Und ich finde, das ist auch nicht demokratisch und das ist auch nicht im Sinne von, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Du hast ja das Foto von deinen Eltern gezeigt und hast auch gesagt, du bist im ländlichen Raum aufgewachsen. Wie war das denn in deiner Kindheit? Hatten deine Eltern Auto oder wie bist du da aufgewachsen? Oder wie ist dein Zugang sozusagen geprägt zum Auto von deiner Familie her?
Ja, das ist immer ganz witzig, weil ich ja als die arrogante Städterin gelesen werde, die in Hamburg in ihrem Wohnraum sitzend ja gut reden hat. Ich gelte als gesunde junge Frau mit privilegiertem Background. Davon stimmen schon mal mehrere Tatsachen nicht. Es stimmt, dass ich privilegiert bin, weil ich durch meine Eltern auch einen guten Zugang zu Bildung hatte, weil ich weiß bin, also damit da zum Beispiel die zweitprivilegierteste Gruppe nach dem weißen Mann, glaube ich. Aber tatsächlich bin ich einmal im Monat im ländlichen Raum bei meinen Eltern in Lingen, wie gesagt. Wir haben aber vorher noch ländlicher gewohnt. Wir hatten immer nur ein Auto. Und das hat Papa gefahren, auch ganz klassisch, wobei er auch Jobs hatte, wo er manchmal zu Fuß hingehen konnte. Also wo wir so nah gewohnt haben, dass das Auto auch gar nicht so gebraucht worden ist. Mama hat alles und immer schon mit dem Fahrrad gemacht und da auch eine große Freiheit empfunden, weil sie, glaube ich, da auch geschätzt hat, einerseits so ein bisschen sportlich sich zu betätigen. Auf dem Rad begegnet man aber am Land auch den Leuten, die dort wohnen. Man hält mal einen Schnack, man hat irgendwie Augenkontakt. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich den Spruch noch kenne, ihr seid aber wieder zu Hause, wenn es dunkel ist. Also wir sind nach der Kita oder nach der Schule, irgendwer hat immer geklingelt. Wir hatten auch einen riesigen Garten. Wir waren immer draußen und gar nicht so unter der Ägide von Erwachsenen, so wie Kinder das heute erleben. Mhm. Kinder erleben heute eine sehr reglementierte Kindheit. Da ist immer irgendwer, der aufpasst. 46% aller Kinder sind heute gar nicht mehr täglich draußen, weil sie von Raum zu Raum geschattelt werden. Und das ist natürlich nicht etwas, was ich ankreide in dem Sinne, dass ich es nicht verstehe, weil der Raum draußen ist so gefährlich geworden durch die Autos. Es ist so eine Todesspirale, die da eingesetzt hat. Also da, wo meine Eltern im ländlichen Raum wohnen, siehst du keine Kinder auf der Straße. Obwohl es eine Tempo-30-Zone und eine Spielzone ist, wo man ja nur 8 km/h, glaube ich, fahren darf. Aber weil da eben noch Autos fahren, sind die Kinder in den Gärten oder halt drin. Und das ist etwas, was wir den Kindern angetan haben. Wir haben durch Automobilität den Straßenraum nicht mehr als Spielraum. Und der ist eigentlich sehr wichtig, weil dort finden ja auch zufällige Begegnungen statt. Also es ist nicht so organisiert, wie wenn die Mama oder der Papa als Kind dich zu einer Freundin fährt. Da kommen auch mal Leute in den Weg, die wir vielleicht nie getroffen hätten. Es gibt kurze Begegnungen mit Systemen von Leben oder von Personen, die wir gar nicht kennengelernt hätten. Und das ist etwas, was mich auch sehr antreibt. Was tun wir eigentlich diesen Kindern an, dass wir sie so unfrei machen? Jedes Kind hier vor meiner Haustür wird immer hinterhergerufen, wenn die auf Laufrädern unterwegs sind, nur bis zur nächsten Ecke. Ne, weil dann halt, da kommt wieder die Autostraße. Also ein Kind auf dem Laufrad kann nie einfach fahren, sondern muss immer warten und gucken und um es hart zu sagen, die Verantwortung liegt bei den Eltern und Kindern, dass sie überleben. Das sind für mich halt diese Bilder auch, ne, dass Spielplätze erst existieren, seitdem es Automobile gibt. Vorher haben die Kinder einfach gespielt.
Ja,
jetzt machen wir so umzäunte Gebiete, wo auch wieder sehr viele Erwachsene sind und sehr bestimmte Arten von Spiel ja auch nur da sind. Und ich merke auch, dass es zunimmt, dass Kinder in den Waldkindergarten zum Beispiel gehen, so denn die Voraussetzung gegeben ist, einfach um zu garantieren, dass sie wenigstens dann in der Natur sind.
Was mich erstaunt ist, dass du sozusagen das autofreie Leben gar nicht damit argumentierst, dass es gut fürs Klima ist, sondern aus einem sehr viel sozialeren Aspekt heraus.
Ich glaube auch nicht, dass das mit den Fakten hilft. Also wir kennen die doch alle. Mittlerweile ist das die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, das Buch, was sich damit beschäftigt hat, dass wir fossil dieses Wachstum einfach nicht uns leisten können, weil wir halt unseren eigenen Lebensraum verbrauchen. Ist 50 Jahre alt geworden dieses Jahr. Seit 50 Jahren mindestens wissen wir, was wir da tun. Und ich glaube, das ist auch schon wieder ein bisschen gelogen, weil Exxon, also einer der großen Ölmultis, hat ja schon in den 60er Jahren eine Studie gemacht, dass es so nicht weitergeht. Aber sie haben sie in der Schublade verschwinden lassen, weil das hätte geheißen, wir müssen unser eigenes Geschäftsmodell hinterfragen. Und ich glaube nicht, dass wir die Menschen mit diesen Fakten erreichen. Das haben wir 5 Jahrzehnte getan. Und deswegen habe ich mit Autokorrektur, mit dem Buch auch so eine Mixtur versucht. Ich habe die Fakten drin, aber ich habe auch die Menschen drin, die eine hohe Belastung durch Autoverkehr erfahren. Sei es, dass sie einfach nicht Auto fahren wollen. Das reicht in Deutschland ja nicht. In Deutschland reicht es nicht zu sagen, ich möchte nicht Auto fahren. Ich möchte Alternativen, weil da wirst du hinterfragt, ha? Warum denn nicht? Wie, du hast keinen Führerschein? Was ist denn da los? Es gibt ArbeitgeberInnen, die Menschen den Job nicht geben, weil sie keinen Führerschein haben, obwohl der Job überhaupt nichts mit dem Führerschein zu tun hat. Da gibt's einfach so eine Grundskepsis. Warum hat dieser Mensch keinen Führerschein? So ähnlich wie auf einer Party zu sagen, nee, ich trinke nichts. Oh, bist du schwanger? Mhm. Also das ist halt irgendwas relativ Ähnliches. Ein bisschen an Sucht auch kratzend vielleicht. Und ich habe in den Interviews nochmal so viel mehr gelernt, wie drangsaliert Menschen sich teilweise fühlen. Gerade auch Menschen in Armut, gerade die Krankenpflegerin, gerade die alte Frau auf dem Land, die ja immer als Ausrede benutzt werden, dass wir nichts an der Automobilität verändern. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das mische, dass ich sehr konkrete Figuren stattfinden lasse, die es gibt, die mir ihre Geschichte geben, plus die Fakten, die wir wissen, vielleicht ist das etwas, was so eine Empathietür öffnet, so nach dem Motto, okay, ich selber will an meiner Automobilität gar nichts ändern, weil die passt mir sehr gut. Aber für den Menschen nebenan, über den ich hier gerade erfahre, wie er belastet ist, für den setze ich mir zumindest für Alternativen ein, ohne dass mein eigenes Lebenssystem in Gefahr gerät.
Verstehe. Sehr spannend. Jetzt haben wir uns schon sehr lang an dem ersten Gegenstand festgequasselt. Ich bin noch total gespannt, was du noch dabei hast.
Also, ich habe sehr viele chronische Krankheiten. Deswegen stimmte das nicht mit der gesunden jungen Frau. Ich habe Einlagen, die ich tragen muss. Und ich habe mir gegönnt, das ist halt von der Evil, also es ist kein veganer Schuh, aber das ist halt der einzige tatsächlich, in den diese Einlagen passen. Und auf ihm steht Mobility Changer. Man konnte die nämlich kostenlos, es ist einfach schon das zweite Paar, das erste Paar ist kaputt. Und dieses Paar begleitet mich tatsächlich durch alles im Leben und die Leute finden es auch cool, das zu lesen, weil ich mir irgendwie wie so ein kleines Tattoo nach außen, weil ich zeigen möchte im wahrsten Sinne des Wortes, wofür ich stehe und wohin ich gehe. Und das ist mir immer wieder, die Zuhörer hören es vielleicht an der Stimme, aber es macht mir immer wieder so ein Grinsen, weil ich das einfach cool finde, so kleine versteckte Sachen. Also ich mag das zum Beispiel auch an Museen, wenn man so Sachen entdecken kann, die... Ich war mal in einem, wo jemand so eine kleine Comicfigur durch das Museum an den Wänden hat laufen lassen. Die saß dann mal auf Lichtschaltern, manchmal hat sie sich abgeseilt und du warst nachher gar nicht mehr so richtig in der Lage, dich auf die eigentliche Ausstellung zu konzentrieren, weil du immer nach diesem Männchen gesucht hast, was es denn im Raum jetzt wohl wieder macht. Und ich stehe einfach auf so kleine Details, ich stehe auch auf Sticker und so eine gewisse Kultur. Und das ist für mich was ganz klar irgendwie aufgeladen ist mit vielen Dingen, die mir wichtig sind und auch dieses bei mir stehen, zu mir stehen, das klingt jetzt alles ein bisschen pathetisch, aber das tue ich halt noch nicht so lange und das lerne ich auch immer noch, weil dadurch, dass ich sehr früh als Baby mit 3 Monaten schon operiert worden bin in den 70ern und meine Eltern eben nicht bei mir sein konnten, wie das heutzutage ganz natürlich der Fall ist, musste ich so ein paar Sachen lernen, unter anderem mich lieb zu haben. Und das sind Dinge, wo ich mit solchen Symbolen wie diesen Turnschuhen, da können die Leute mich auch kritisieren, dass sie aus Leder sind. Das ist halt das, wo ich sage, da müssen wir vielleicht auch mal aushalten, dass wir bestimmte Kompromisse schließen. Weil sie bedeuten mir viel und sie bestärken mich manchmal auch einfach, wenn ich scheiße drauf bin und da drauf gucke, dann muss ich auch wieder grinsen.
Du hast gesagt, du hast eine Reise zu dir selbst begonnen. Wie hast du das gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du da Bücher gelesen?
Natürlich mit einer Krise, weil ich glaube sonst, so hart wie das klingt, ich erkenne mittlerweile auch Leute, die sowas hinter sich haben vom Schiff aus, weil die eine ganz bestimmte Ausstrahlung und Aura haben und ich habe lange natürlich, ja, ich habe gesagt, war halt ein krankes Kind. Und irgendwer hat mal jemand zu mir gesagt, nein, du warst ein behindertes Kind. Und da ich so, nee. Und die Person hat halt zu mir gesagt, Mann, Katja, du bist du 12 warst, bist du operiert worden, fast jedes Jahr, manchmal sogar öfter. Und das ist ein behindertes Kind. Aber ich hatte das so in meinen Lebenslauf inkludiert, weil man damals halt auch nicht damit anders umgegangen ist. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Babys in den 60ern sogar noch ohne Betäubung operiert worden sind, weil man dachte, dass sie das nicht spüren. So, ne? Also da rennen ganz viele, in Klammern, heutige Führungskräfte, Klammer zu, vielleicht mit so einer ähnlichen Geschichte rum, wie ich sie habe. Und wenn man das nicht bearbeitet und auch die Schwächen, die das macht mit einem selber, ich habe zum Beispiel ganz schwer eine Verbindung zu meinem Stress, ne, weil ich durch diese Schmerzen, und ich habe irgendwann als Kind auch gemerkt, wenn ich lächle Und ich sage, wie weh das alles tut, dann mögen mich alle Schwestern und dann mögen mich die Ärzte und dann feiert mich die Station, was für ein tapferes Kind ich doch bin. Und das als Erwachsene, Katja, so zu bearbeiten, dass du verletzlich sein darfst, dass du um Hilfe bitten darfst und so weiter, damit fing das eigentlich an. Und das macht natürlich erstmal ein ziemlich krasses, großes Loch auf, was auch Angst macht, weil du, ja, diese ganzen Dinge, die du als Hilfegerüst genommen hast, um dich wert zu fühlen, die funktionieren dann natürlich nicht mehr, weil der Wert kann ja nur aus mir selber kommen. Und das musste ich mir dann erarbeiten. Tatsächlich habe ich viele Bücher gelesen, aber nicht im Sinne von das Kind in dir muss eine Heimat finden, was, glaube ich, seit 6 Jahren mittlerweile auf Top 1 ist, wo ich immer denke, wow, das kaufen immer noch Leute. Das war nicht mein Weg. Um Gottes Willen, das soll jetzt nicht heißen, dass ich das Buch schlecht finde. Es zeigt nur, finde ich, wenn sowas immer auf Top 1 ist, dass sich viele damit beschäftigen. Ich habe Bücher gesucht von Menschen, die über ihren Weg geschrieben haben, also die mit psychischen Erkrankungen umgegangen sind, die auch Menschen sind, die als LeistungsträgerInnen gedeutet werden, die aber ihren Struggle, also Kurt Krömer ist ja gerade so das letzte Beispiel, er hat auch darüber geschrieben, dass er depressiv war und dass er das lange Zeit aber verneint hat, weil es immer noch ein Tabu ist zum Beispiel. Und solche Sachen gefallen mir ehrlich gesagt besser, das ist mehr so mein Ding, Podcasts und Bücher von Menschen zu lesen und hören, die da vielleicht auch mit einem gewissen Augenzwinkern, mit so einer nicht ganz großen Schwere umgehen, sondern eher zeigen, Mensch, Leute, das gehört zum Leben. Eine Frau, die sich das Bein bricht, sagt dir auch nicht, reiß dich mal zusammen, du kannst schon gehen, wenn du nur willst. Und leider, da habe ich letztens auch noch mit jemandem drüber gesprochen, habe ich nicht das Gefühl, dass es besser geworden ist in der Pandemie. Obwohl wir Long-Covid haben, was eine krasse chronische Erkrankung ist und der ich auch ein bisschen leide, aber Gott sei Dank nicht so schlimm wie viele andere. Selbst das ist immer noch so manchen Leuten Fragezeichen wert. Ist das wirklich eine Krankheit oder sind die einfach faul? Und das ist so, wo ich immer mehr aus der Deckung gekommen bin. Auch mit dem Long-Covid hatte ich ganz lange Scham, das zuzugeben, dass ich das habe, dass ich Sachen vergesse. Ich habe ja mit euch so ein kurzes Vorgespräch geführt und schon so ein bisschen Einblick gegeben, wie manchmal meine Tage einfach total zerfetzen, weil mir einfach irgendwas durchgeht. Ich vergesse wirklich Sachen. Ich habe Konzentrationsprobleme. Umso stolzer bin ich halt, dieses Buch geschrieben zu haben. Und das habe ich auch. Es waren bestimmt ganz viele Leute davon genervt, aber ich musste das feiern. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas gefeiert, was ich gemacht habe. Und das Buch habe ich gefeiert. Und wenn das schon nervt, dann ist es okay mittlerweile für mich. Ja. Noch vor 5 Jahren oder so hätte ich gesagt, ja, du hast recht, war ein bisschen drüber. Ach, ich lobe mich ja quasi selber, Igitt. Nee, ich weiß, was hinter diesem Buch steht. Ich weiß auch, wie anstrengend das für mich war. Und ich feiere das. Und das ist so der Weg. Aber der wird, glaube ich, bis zum letzten Tag nicht zu Ende sein, weil es halt sehr krass in mir installiert ist. Ne? Also ich muss da täglich gegen anarbeiten. Und ja, als ich dann das mit Long-Covid irgendwann mal ganz, ganz unten bei Twitter verraten habe, haben sich ganz viele gefreut, dass jemand wie ich damit auch rausgeht. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe da auch irgendwie eine Funktion. Das muss halt einfach auch mal gesagt werden, dass auch ich, weil ich halt, ich habe mich mit Covid angesteckt, als man sich noch nicht hat impfen lassen können. Und ja, Da habe ich gemerkt, okay, es geht hier echt nicht nur um Mobilitätswende, sondern auch um Dinge, die immer noch Mut brauchen, die aber keinen Mut brauchen sollten, sondern die einfach zum Leben gehören dürfen, weil es halt nicht steuerbar ist, wer von uns welche Erkrankung hat zum Beispiel. Ne?
Ja, und das Erstaunliche bei diesen Themen ist ja immer, wenn man dann drüber spricht, merkt man erst, wie viele andere das auch trifft. So ein anderes Thema in die Richtung ist zum Beispiel, wenn Frauen Babys verlieren und einen Abort haben. Und wenn man das dann erzählt, kommen dann viele drauf, ganz, ganz viele betrifft das. Das sind noch immer diese Tabuthemen, von denen wir eigentlich mal denken, die gibt's nicht so richtig, weil wir so viel reden und so viel kommunizieren in unserer Gesellschaft.
Ja, ich finde auch nicht, dass wir da weitergekommen sind. Also viele fragen mich das, was haben wir in der Pandemie gewonnen? Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir das gewinnen. Also ganz ehrlich, es gibt Long-Covid auch als Long-pfeifisches Drüsenfieber, als Long, was auch immer. Du kannst es von jedem Virus bekommen, diese Art der Erkrankung. Und ich habe halt auch erst dadurch erfahren, wer das alles in meinem Bekanntenkreis schon hat. Aber nicht durch Covid, sondern durch andere Viruserkrankungen. Dass manche von meinen guten Bekannten tatsächlich auch Tage im Rollstuhl verbringen aufgrund von solchen Dingen. Und da frage ich mich wirklich, wie kann es sein, dass nur so eine Pandemie, die da halt dafür Sorge trägt, dass sehr viele sich anstecken, dafür Sorge trägt, dass wir uns um solche Leute kümmern. Dass es immer noch nicht anerkannt ist als Erkrankung, dass es immer noch Menschen gibt, die darum kämpfen, dass sie Geld bekommen. Ne? Und Das ist etwas, was mich jetzt sehr traurig macht. Und das ist auch etwas, auch weil du gerade über Kinder verlieren so sprichst, diese Tabuthemen machen es dann ja für einen selber nicht leichter. Also es ist ja das eine, dass öffentlich nicht drüber gesprochen wird, aber du verweigerst dich denn dem ja auch. Also du willst ja nicht zu dieser Gruppe gehören in dem Sinne und machst ganz viele Dinge mit dir selber ab, wo einfach Hilfe total angebracht wäre, wo du vielleicht auch schneller rausfindest, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst. Und das kenne ich halt alles. Und dann versucht man zu funktionieren. Und dann sagt man, naja, nee, mir geht's gut. Obwohl es nicht stimmt, weil man auch weiß, die Leute wollen gar nicht wissen, wie es dir geht.
Ja.
Und wenn du dann anfängst, an bestimmten Tagen zu sagen, nee, echt, heute geht's mal gar nicht. Was mache ich denn jetzt mit dieser Information? Ne? Also bei so kleinen Sachen geht das ja schon los, dass das eine Irritation sein kann. Ne?
Das stimmt. Ich gucke nur so ein bisschen nervös auf die Uhr. Wir sind schon viel zu lang unterwegs und du hast noch einen dritten Gegenstand dabei, stimmt's?
Ja, der dritte Gegenstand ist tatsächlich mein jetzt schon etwas zerlesenes Buch, weil ich auf die Lesereisen, da sind ganz viele Post-its und Aufkleber drauf, weil ich auf die Lesereisen immer dieses eine Exemplar halt mitnehme und ich hoffe, dass es am Ende richtig zerfranst ist und vielleicht werde ich es dann auch versteigern, ich weiß es nicht, aber das ist so, ich hatte eigentlich ja vor, den Hüftigen mitzunehmen, den Luftairbag, den ich benutze, weil mein Papa, als ich nach Hamburg gezogen bin, gesagt hat, du, jetzt trägst du aber einen Fahrradhelm und das ist halt eine ganz blöde Debatte, weil ich will lieber gesunde Infrastruktur, als dass ich einen Fahrradhelm haben muss, deswegen möchte ich diese Helmdebatte auch gar nicht aufmachen. Das wäre halt ein Symbol dafür gewesen, wie verletzlich wir sind als Fahrradfahrende und FußgängerInnen. Wir sind eigentlich nie die großen UnfallverursacherInnen, aber wir sind die, die sterben, wenn ein Auto auf uns prallt, durch einen Menschen gefahren. Aber das Buch ist etwas, was mir jetzt schon total Freude bereitet, weil es total, die Bücher werden ja dann irgendwann so weich, wenn man die immer so knickt und der Rücken ist auch schon so richtig flatterig und ich stehe einfach, also wenn ich Bücher mag, dann erkennt man sie daran, dass sie so aussehen wie das hier, dann behalte ich die nämlich auch und male drin rum. Bücher, die ich okay finde, packe ich in unser Tauschhaus oder schenke sie weiter. Und mir hat heute Morgen gerade in einem anderen Call jemand erzählt, dass der Herr bei Thalia in Berlin irgendwo gesagt hat, weil er ist ein Ex-Kollege von mir und da war mein Buch, dass er mir ausrichten soll, wie toll er mein Buch findet. Und das ist natürlich etwas, da können sich jetzt Leute wieder ärgern, dass ich das nehme als Gegenstand. Aber das ist etwas, wo mal was auf mich zurückkommt, was gut ist. Weil ich so viel Kritik erfahre. Und manchmal wie so ein trockener Schwamm da liege und da sauge ich sowas natürlich auf. Und da sauge ich auch auf, dass Leute sagen, boah, Katja, bei Twitter sagt man ja immer K1 und K2, wenn man die Kinder meint. Mein K1 hat gerade entdeckt, dass du Illustrationen in dem Buch hast. Zack, ist es weg. Und das Kind ist mit dem Buch verschwunden, so ungefähr. Also da erreichen mich halt auch total schöne Fotos, wo so Teenies auf dem Sofa liegend mein Buch dann, also wo die ganze Familie irgendwie so liest. Und deswegen ist das jetzt der dritte Gegenstand, auf jeden Fall mein Leseexemplar.
Sehr schön. Und das steht für dich für die guten Dinge im Leben sozusagen. Weil Twitter ist ja auch so ein Medium, wo, du hast gerade angedeutet, auch viel Negatives reinschwappt. Gell?
Twitter ist tatsächlich das Leben. Also ich warne davor, Twitter als einen exkludierten Raum zu sehen, wo nur was stattfindet, was nur bei Twitter stattfindet. Ich kriege auch fiese Mails, ich kriege auch fiese Briefe. Bin sehr erstaunt, dass Leute sich diese Mühe machen, mir manchmal so ellenlang irgendwas zu schreiben, wo ich immer denke, krass, diese Zeit deines Lebens darauf zu verwenden, mir zu sagen, wie scheiße ich doch bin,
jetzt ist
das nicht so mein Herangehen, oder?
Ja.
Und ich habe halt gestern, weil ich eine Person bei Twitter habe, die auch seit September sich an mir abarbeitet, ich habe auch gestern gesagt, ich kann diese Person noch nicht mal hassen. Also sie ist einfach in meinem Leben, ich versuche das irgendwie wie so eine Erkältung, die nicht weggeht oder so, und zu sehen. Ich bin nicht mehr in der Lage, Menschen so krass zu finden, dass ich sie hasse. Und das Buch ist für mich vor allen Dingen auch das Geschenk von 60 Gesprächen, die ich führen durfte mit Menschen, die mir anvertraut haben, zum Teil auch anonym, was ich auch schlimm finde, dass Menschen nicht zu dieser Geschichte öffentlich stehen, dass sie sagen, ich will nicht Auto fahren, aber ich muss es. Und das ist für mich das Geschenk von diesen 60 Gesprächen. Es ist das Geschenk, dass der Fischer Verlag mir diese Möglichkeit gegeben hat. Da werde ich auch unglaublich toll von meiner Lektorin betreut und ja, es ist halt der Weg für mich, vielleicht jetzt wirklich in diese Wirksamkeit zu kommen, dass ich auch in andere Kreise mal gerate. Also ich kriege Einladungen von Parteien, ich kriege Einladungen im Bundestag für Hintergrundgespräche. Und ich glaube, ohne dieses Buch wäre das nicht passiert, obwohl da nicht unbedingt viel Neues drin steht für mich. Aber ich habe es halt mal an einen Platz gebracht und das ist so das Symbol, genau.
Klasse. Das ist doch auch ein super schönes, ein positiver Schlusspunkt für unseren Podcast. Katja, tausend Dank, dass du bei Gast warst. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter quatschen, aber wir haben uns darauf verpflichtet, nur eine halbe Stunde Podcast zu machen.
Damit es konsumierbar bleibt.
Genau, genau.
Ja, ich danke für die Einladung, weil ich finde, es ist wirklich eine schöne Art, auch mal auf die Dinge wertebasiert zu schauen. Ne? Also was treibt Menschen einfach an? Und am Anfang hast du wahrscheinlich auch ein bisschen gemerkt, dass ich sehr gerührt bin, wenn ich über meine Eltern rede. Und das sind so Sachen, wo ich so merke, es ist so cool, dass wir Menschen sind, ja. Ne? Dass wir berührbar sind und dass wir das hoffentlich auch nicht verlieren.
Absolut. Herzlichen Dank, Katja.
Dankeschön.
Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.